Die heutige Folge wird dir präsentiert vom Black Chili Messer. Dein Messerpartner für verdammt scharfe Messer mit ausgezeichnetem Design und Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Und mit dem Code SCHLEMMER15 erhältst du gleich mal satte 15% auf deine erste Bestellung. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Dann sieht der Gast das ja erstmal nur nicht, hat das Stück vor sich und probiert dann Miyazaki-Mango, die natürlich super saftig, super lecker ist, aber im Endeffekt kostet eine Mango 50 Euro. Und dann hat man eine sehr gute Mango aus Indien oder so, die kostet dann vielleicht 5, 6. Und der Unterschied ist vielleicht sehr gering, aber der Unterschied des Preises ist natürlich schon immens.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Alle guten Dinge sind drei und somit bin ich in diesem Jahr zum dritten Mal hier in Berlin. Und diesmal gibt es für euch, ich sag's mal jetzt, einen echten Newcomer in Anführungsstrichen, obwohl er in Berlin eigentlich schon sehr bekannt ist und ein bunter Hund ist, auf die Ohren. Denn mein heutiger Gast hat dieses Jahr seinen ersten Stern bekommen. Und er wurde bei der Guide Michelin-Verleihung extra ein bisschen hervorgehoben und zumindest so ein kleines Gespräch wurde mit ihm geführt. Warum? Ganz einfach, er ist Autodidakt und hat sich quasi das Kochen selbst beigebracht. Wie er dazu kam, wie schwer und lang dieser Weg war, das wird er uns heute sicherlich erzählen. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Karl-Louis Kömmler. Servus.
Moin Christian, ja, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Und schön, dass du da bist.
Dein Vorname hat ja irgendwas, finde ich, was Königliches, Adeliges. Wie groß fühlst du dich, nachdem du dieses Jahr den Stern bekommen hast?
Man ist natürlich schon mächtig stolz, sage ich jetzt mal, auf einen selber auch so von dem Weg, wie auch auf den ganzen Weg des Restaurants und alle, die damit zu tun haben. Und zu dem Namen, viele haben ja auch den Läufer im Kopf, früher den amerikanischen Sprinter. Das wird man dann öfter so gefragt, aber mächtig stolz, ja, kann man so sagen.
Bei Doppelnamen muss ich ja immer ein bisschen fragen, spricht man dich mit Karl-Louis an oder nur Karl oder wie hast du es am liebsten?
Karl-Louis eigentlich so, unterschiedlich, der eine sagt auch Karl, der andere Louis, der andere Kalle, wie auch immer, aber meistens Karl-Louis.
Ja. Also ja. Tatsächlich im Doppelpack diesmal. Dann machen wir das natürlich auch so und jetzt kann man sich vielleicht auch fragen, warum stellt er jetzt gleich die Fragen, die jetzt gleich kommen, weil man die vielleicht schon in der einen oder anderen Folge ein bisschen gehört hat, aber bei dir muss ich sie ja fast stellen, weil deine Geschichte ja schon ein bisschen drauf aufbaut, daher jetzt wohl die ausgelutschtesten Fragen im Food-Podcast-Bereich. Wie bist du eigentlich zum Kochen gekommen?
Muss ich dazu sagen, ich war auf der Waldorfschule. Musste man immer so Jahresarbeiten machen und da habe ich schon mal ein Kochbuch geschrieben, war aber noch weit entfernt davon, irgendwie was mit Gastronomie zu machen oder sowas. Dann hatten wir auch schon verschiedene Praktika auf so Bauernhöfen gemacht, also war man auch schon so an diesen Lebensmitteln dran und hatten auch selber in der Schule schon so eine Art Bauernhof und Gartenarbeit und sowas. Also irgendwie war schon immer das Interesse so ein bisschen am Produkt da. Dann wollte ich mal ursprünglich auf so eine Schweizer Hotelfachschule gehen, hat sich dann aber irgendwie auch zerschlagen, da habe ich eine Ausbildung gemacht als Informatiker. Das war auch gut, aber auch nicht so meins, auch dieses 9-to-5 im Büro. Und dann hat man so geguckt, was macht mir eigentlich Spaß und daraus ist das dann geworden.
Ich wollte gerade sagen, gelernt hast du es ja nicht.
Nee, genau, ich habe jetzt keine klassische IHK-Ausbildung gemacht als Koch, stimmt.
Jetzt, wenn man das Ganze, wie du ja nicht gelernt hast, in einer Ausbildung, irgendwo muss man ja angefangen haben. Wie bist du das Ganze angegangen? Woher hast du das Wissen bezogen? Apps, Bücher, Praktika, Podcasts?
Von allem so ein bisschen eigentlich, würde ich sagen. Da war ganz am Anfang natürlich, weiß ich nicht, hat man wahrscheinlich noch Tim Mälzer Bücher oder sowas gehabt, mal so von den Eltern irgendwie übernommen, dann ein bisschen was ausprobiert. Da rede ich jetzt so von 2016 oder so. Und dann immer mehr. Also ich habe ja dann nach der Ausbildung ziemlich schnell 2017 mit meiner besten Freundin Mikael Rosenblatt, mit der ich auch das Restaurant mache, von dem auch der Name Lumi kommt, also Karl-Louis und Mikael, so Pop-Up-Dinner gemacht. Und das Ganze ging dann los erstmal mit irgendwie 3 Gängen und altes Loft gemietet in Berlin irgendwie und dann mit Party und DJ noch hinten dran. Da war dann aber ziemlich schnell klar, dass auf dem Freitagabend irgendwie die Leute jetzt schon beim zweiten Gang spätestens dann irgendwie abschalten und sich nur noch die Drinks holen und Party machen. War ja auch völlig fein. Und dann haben wir so parallel dazu noch Events gemacht mit nur 6 Personen, wo es so ein bisschen mehr aufs Essen drauf aus war. Das heißt, da waren dann schon mal mehrere kleine Gänge. Die Leute hatten ein bisschen mehr Interesse am Essen. Es war bei mir zu Hause dann mit 6 Leuten an einem Tisch, die sich nicht kannten auch. Und da hatten wir quasi so 2 Schienen. Und dadurch hat sich das dann wirklich so wöchentlich irgendwie, würde ich sagen, gesteigert. Von, weiß ich nicht, YouTube irgendwas angeguckt, Bücher gelesen, dann kamen die ersten Praktika mal dazu, so peu à peu.
Aber ist ja dann wahrscheinlich auch viel mit Scheitern verbunden im ersten Moment.
Ja, ging eigentlich so. In dem Moment denkt man das dann nicht so. Aber wahrscheinlich rückwirkend denkt man, was habe ich denn mal da gemacht, irgendwie was, aber ja.
Jetzt gibt es ja in Berlin auch einen bekannten DJ, der das Ganze sich auch ein bisschen autodidaktisch beigebracht hat, alle Farben.
Ja.
Der hat während der Corona-Zeit ein bisschen damit angefangen und einfach Sterneköche angeschrieben, beispielsweise Toru Nakamura, und nach Hilfe gefragt. Bist du da auch mal ähnliche Wege gegangen, dass du sagst, okay, ich kontaktiere jetzt mal in Anführungsstrichen die Profis, weil mittlerweile zählst du ja selber zu den Profis.
Ja, danke. nicht so wirklich, glaube ich, wenn ich mal so nachdenke. Nee, meistens hat man sich das dann irgendwie zusammen recherchiert. Ich muss auch sagen, man hat dann sehr viel auch bei den Praktikern gelernt. Also beim ersten Praktikum, das war noch bei einem Kumpel, Johannes Lühmann in Hannover, der macht auch, dem ist auch immer aber vom Votum. Der hatte so ein Gasthaus und da hat man dann halt gesagt, können Michael und ich ja mal vorbeikommen, um einfach mal so einen Einblick zu haben in eine professionelle Küche. Das war ja auch komplett neu dann, also so wie die Abläufe da sind etc. Da hat man dann viel gemacht. Das Jahr darauf habe ich dann ein Praktikum gemacht in Paris beim Restaurant AT von Atsushi Tanaka. Und da hat man dann schon extrem viel gesehen. Also da hab ich mir auch immer Sachen ausgesucht, wo man ein kleines Team ist, auf kleinem Raum, damit man auch, selbst wenn man irgendwas anderes macht, nach rechts und links irgendwie gucken kann, was wird da gemacht. Und da kam dann jeden Morgen frisches Seafood quasi direkt geliefert. Und da hat man dann extrem viel schon gesehen, muss ich schon auch echt sagen.
Werbung.
Dranbleiben, gleich gibt es einen Gutscheincode für dich. Du willst stylische, scharfe Messer für deine Küche, du legst Wert auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, dann habe ich hier und heute einen Tipp für dich. Denn die Messer von Black Chili Messer erfüllen genau diese Anforderungen und sehen noch dazu einfach verdammt gut aus. Und deswegen haben die guten Stücke gleich mal einen Preis gewonnen, denn die Messer wurden mit dem German Design Award ausgezeichnet. Ich konnte das Profi-Set von Black Chili Messer testen und was mir beim Auspacken schon auffiel, die Liebe zum Detail. Denn an jedem Messer hing ein kleines Kärtchen mit dem Schmiededatum und mit Bild von der Person, die das Messer aus Carbonstahl handgeschmiedet hat. Hierzu werden übrigens alte LKW-Blattfedern recycelt. Black Chili Messer hat eine vielfältige Auswahl an scharfen Messern und ihr wisst, scharfe Messer sind mit die wichtigsten Dinge in der Küche. Schau mal auf die Website www.blackchilimesser.de und sicher dir dein Messer. Und mit dem Code SCHLEMMER15 erhältst du gleich mal starke 15% auf deine erste Bestellung.
Werbung Ende.
Er zieht sich ja auch durch. Hast du ja auch hier kleines Team, kleiner Raum.
Genau.
dementsprechend wahrscheinlich auch wichtig gewesen, die Erfahrungen zu sehen, wie es dort läuft, mit diesen Rahmenbedingungen im Vergleich zu etwas größeren Restaurants.
Absolut, ja.
Wo würdest du die, oder was ist wichtig?
Ja, dass jeder weiß, wo er steht, dass jeder weiß, wie er sich bewegt. Ich weiß nicht, wir haben hier jetzt auch so ein paar kleine Regeln, sage ich jetzt mal. Dass man jetzt beispielsweise nicht rumrennt oder ich weiß nicht, wie oft hier irgendwie gesagt wird, hinter oder sowas, dass man hinter einem steht, weil steht man ja eigentlich die ganze Zeit. Das ist wichtig und auch Organisation und auch ein bisschen natürlich noch mehr, dass man seinen, sag ich jetzt mal, Arbeitsplatz einhält, sich da nicht groß ausbreitet. Manchmal denkt man schon so, es wäre schön ein bisschen mehr Platz auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite hat man auch alles schnell dann und muss jetzt nicht irgendwo noch einen dritten Stock in ein Kühlhaus fahren oder sowas und seine Sachen holen, also seine Vor- und Nachteile.
Aber du bildest dich ja immer noch weiter, warst jetzt auch erst vor kurzem Urlaub Singapur, hast du erzählt.
Ja.
versuchst du dir dann bei den Restaurants mal zu gucken, okay, wo ist da der Level, und einfach mit den Augen stehen? Ich glaube, mit Augen stehen ist ja generell sehr wichtig.
Ja, klar. Also generell geht es dann natürlich viel so um Produkte auch. Was wird so verwendet? Wie kann man dann vielleicht da auch rankommen, wenn das für uns auch interessant ist? Manche Sachen machen Sinn, manche weniger. Genau, sowas guckt man ab. Zuletzt jetzt auch viel noch abgeguckt, so Service-Sachen. Was können wir da machen? Was gibt es so für kleine, sag ich jetzt mal, Besonderheiten oder sowas? Ja, sowas oder Präsentation von Sachen oder so.
Wir haben ja vorher auch gerade ein bisschen geredet. Bei mir kam ja diese Leidenschaft mit dem Thema, mit meinem ersten Sternerestaurantbesuch, 30. Geburtstag. Man braucht ja auch immer so einen blöden Anlass, um das erste Mal in so ein Sternerestaurant zu gehen. Zum einen, wie ist es denn bei dir? Weil du hast ja, sag jetzt mal, früher durch deine, sag jetzt mal, Koch-Events bei dir daheim ja schon ein Publikum gehabt, die dich kannten. Dementsprechend wahrscheinlich ist dieser erste Anlass ein bisschen weggefallen. Und auf der anderen Seite, woher nimmst du denn die Begeisterung dann, sag jetzt mal, fürs Fine Dining? Also im Prinzip nicht ich, sondern du jetzt. Weil du hättest ja jetzt auch hier deutsches Gasthof aufmachen können.
Ich glaube, ich hatte immer schon so ein bisschen Interesse an hochwertigen, qualitativen Sachen, sage ich jetzt mal, ob es jetzt Möbelstücke sind oder Produkte oder schöne Hotels oder sowas oder Klamotten. Das heißt, da war immer schon so ein bisschen der, und so war das dann eigentlich theoretisch auch in der Gastronomie, dass man mal sagt, okay, wir fangen irgendwie auch gleich, wollen das auch gleich in die Richtung gehen, so mit tollen Produkten zu arbeiten. Mit tollem Geschirr, mit einem tollen Interieur oder hochwertig, sage ich jetzt mal. Ne? Genau, so kam das dann eigentlich so ein bisschen.
Jetzt hast du gesagt, gerade 6 Gäste, sag jetzt mal, zu Hause bei dir. Hast du allein gewohnt?
Ja.
Macht es natürlich einfacher.
Ja, ja, klar.
Verwöhnt. Kannst du ja nicht mehr auf Supper Club, glaube ich, gell?
Ja, war dann auch so ein Begriff, ja.
was hat es damit auf sich? Oder wie sind die Leute, also wir haben noch nie drüber gesprochen im Podcast, dementsprechend, wie kommen auf, sag jetzt mal, auf die Gäste, dass die kommen? Wie
das ging lernen damals,
die dich denn auch kennen, ja?
Ganz am Anfang war das noch wirklich mit, bei diesen größeren Events jetzt auch, mit Facebook-Gruppen tatsächlich, glaube ich. Also hat man so eine Gruppe erstellt von dem Event und dann Leute dazu eingeladen. Das ist dann aber irgendwann sehr rübergeschwappt schon zu Instagram. Und dann hat mal irgendwer in der Wand darüber geschrieben. Dann hatten wir RSVP, glaube ich, hieß das damals. Und die haben dann so eine Art Tickets verkauft, also so eine Ticketing-Webseite quasi. Und mit denen haben wir dann quasi zusammengearbeitet, haben das Event da hochgeladen und dann konnten die Leute sich dafür Tickets zahlen. Man hat das dann auch schon vorher bezahlt quasi.
Lief das schon über, also was muss man dafür alles beachten, damit man sowas machen kann?
Gewerbe
anmelden. Brauchst du, oder?
Genau. Dann hatten wir eine externe Küche gemietet, wo also so eine Sharing Kitchen, wo man dann quasi die Sachen vorbereitet hat und dann ein Catering in seiner eigenen Wohnung so gesehen gemacht hat. Das war alles so abgeklärt. Genau. Also dann kann es eigentlich losgehen.
Also es ist gar nicht so einfach zu sagen, hey, ich fange jetzt
einfach an. Ja, im kleinen Rahmen schon, aber sobald man dann in der Zeitung steht, sobald man dann sowas öffentlich regelmäßig macht, muss man dann natürlich das auch ordentlich machen.
Was hat dich gereizt?
Ja, ich wollte dann irgendwie wie so eine Art eigenes Restaurant schon haben, aber war natürlich auch selber jetzt noch nicht auf dem Weg dazu. War dann auch schon mal eine kurze Überlegung, sagen wir mal vor Corona das aufzumachen, ein Restaurant. Gott sei Dank dann nicht. Ja, deswegen war es dann alles gut, so wie es gelaufen ist. Auch während der Corona-Zeit und so haben wir uns auch noch mal extrem, sage ich jetzt mal, weiterentwickelt, weil man da auch Produkte bestellen konnte oder auch mal einen Fuß in der Tür gekriegt hat bei einem Lieferanten oder Produzenten, der vorher vielleicht noch nicht so die Kapazität hatte. Und wenn man dann natürlich da während der Corona-Zeit bestellt hat, um Sachen einfach auszuprobieren oder sowas, dann war man gleich in Kontakt für danach.
Was ist das Besondere dabei? Weil viele sagen immer mittlerweile zum einen Cam as you are oder du sollst dich fühlen wie daheim im Wohnzimmer. Das hattest du ja im Prinzip.
Das hatten wir so im Prinzip, ja. Und das wollen wir hier auch so ein bisschen weitermachen. Deswegen kam das ja so ein bisschen auch, wie wir das Restaurant hier haben wollen, dass man auch so eine Art kleine Wohnzimmeratmosphäre hat und man quasi in das ganze Restaurant reingucken kann, alles offen ist. Da war das natürlich auch wirklich so, dass man im Wohnzimmer war und die Leute kannten sich ja untereinander auch nicht. Deswegen hat dieser Social-Aspekt, sage ich jetzt mal, auch eine große Rolle gespielt. Einige sind auch gekommen, klar wegen dem Essen, aber auch so wegen der Experience zu sagen, okay, wir sitzen jetzt mit 6 Fremden am Tisch und lernen uns dann mal kennen und mal gucken, welche Gespräche da kommen und so. Manche Leute kamen auch alleine, genau, manche als Paar zu zweit. Es war dann halt auch so ein bisschen so, dass die Leute teilweise dann am Ende gesagt haben, aber mal so, waren Pärchen da, so Mitte 50 oder so, und dann die Frau fand das ganz toll, mit fremden Leuten zu reden, und der Mann hatte dann, fand das auch gut, aber meinte dann, ja, war mal eine tolle Erfahrung, aber halt nicht so, dass man das nächste Woche wieder macht. Das heißt, du musst dann natürlich gucken, okay, wie oft würden denn die Leute eigentlich zu sowas kommen? Es war hier auch mal eine Überlegung, ob wir eine große Tafel im Restaurant machen, aber dann bei 6 Leuten unterhält sich noch jeder mit jedem. Wenn jetzt hier 10 Leute sitzen, das eine von dem anderen Ende hat dann auch nichts miteinander zu tun. Und dadurch ist dann auch so ein bisschen klar gewesen, dass wir hier einzelne Tische machen.
Das heißt aber, du kriegst ja in so einem kleinen, intimen Rahmen zu Hause, wahrscheinlich aber auch hier im Restaurant, ist ja auch klein, intim, sag ich jetzt mal, sehr, sehr viel mit tatsächlich von den Gästen. Es ist bestimmt auch schon das ein oder andere Witzige passiert.
Ja, also man sieht natürlich alles, auch aus der Küche, sage ich jetzt mal so heraus, zu Hause auch, da war natürlich noch mehr so, dass man sich nochmal mit den Gästen mehr hingesetzt hat, weil man schon so ins Gespräch kam, und dann war eigentlich immer klar, okay, sobald das letzte Dessert ist, setzt man sich da auch nochmal zu und verabschiedet nicht nur die Gäste noch später, weil so ein bisschen ja auch, wie gesehen, Gastgeber im eigenen Wohnzimmer war. Und da muss ich auch nochmal Mikal sehr loben, die hat da immer sehr entertained, sage ich jetzt mal. Man muss die Leute natürlich auch am Anfang erstmal ein bisschen zusammenbringen, wenn die Leute da erstmal noch ein bisschen, wenn jetzt keiner dabei ist, der sowieso gleich das Kommando übernimmt bei den 6 Leuten, muss man da ein bisschen Einarbeitung liefern. Aber hat eigentlich immer sehr gut geklappt, muss man echt sagen. Wir hatten da echt gute Erfahrungen, gute Leute kennengelernt. Viele kommen jetzt auch noch hierhin.
Ja. Es wurde auch, also der Erfolg, der war ja dann so, zumindest so habe ich es gelesen, es war ja dann auch so ein bisschen der meistgefragteste Supper Club hier in Berlin. Stand zumindest so in dem Bericht.
Ja, wenn das so da stand, dann wird das wohl so sein. Ja, also war, hatten das sehr gut gefühlt, muss man echt sagen. Also hat auch Spaß gemacht.
Hast du damals eigentlich schon das Gefühl gehabt, das könnte mal für einen Stern reichen?
Von den Produkten her und so auf jeden Fall. Aber dieses tägliche dann natürlich doch im Endeffekt abliefern für mehr Gäste und alles und so. Ja, ich denke mal, es war schon irgendwie dann mal so, dass man das auch irgendwie wollte, gerade mit einem eigenen Restaurant. Aber ja, dass es dann so schnell gekommen ist, ist natürlich schön.
Hast du es für dich als Ziel gehabt, als ihr hier aufgemacht habt?
Man muss dazu sagen, wir haben ein bisschen anders hier aufgemacht. Also da war nicht so ganz, wir haben die Location gefunden, wir haben uns dann irgendwann mal gesagt, okay, wir wollen jetzt mal nach einer festen Location suchen, damit man auch dieses ganze Hin und Her und genau, kann man ja dann so einräumen, wie man möchte auch, also nochmal Next Step gehen und auch eine gewisse eigene Verpflichtung dann sich nochmal auferlegen, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir die Location hier gefunden, relativ schnell, und war dann so ein bisschen noch mit dem Vermieter hier, der ist auch Eigentümer und Architekt vom Haus, mittlerweile Freund von uns, war dann natürlich auch erstmal so eine kleine Bewerbungsphase, waren natürlich auch noch ein paar andere dran, und dann hatten wir, am Anfang sind wir hier zu dritt gestartet, mit nur 12 Gästen im Gastraum, und an der Bar konnte man so ein bisschen Barfood, das heißt, da war jetzt noch nicht so ein Ziel da, das muss jetzt bis dann und dann irgendwie Sterne oder sowas sein. Da waren wir, wie gesagt, sehr wenig Personal erstmal. Und dann hat sich das so ein bisschen organisch, ist das eigentlich gewachsen. Wir haben auch nicht aufgemacht und nächste Woche ein Presseevent gemacht mit allen Leuten, die hier und allen Zeitungen, sondern haben uns gedacht, okay, macht vielleicht auch mehr Sinn, wenn immer mal wieder jemand kommt und dann was schreibt, anstatt dass so eine Woche alle was posten. Und alle was schreiben in Zeitungen, und dann ist irgendwie einmal so ein High und dann flacht das wieder ab, weil irgendwie erstmal nichts mehr kommt, weil was soll auch eine Zeitung nach einem halben Jahr wieder schreiben. So. Und deswegen ist es sehr organisch gewachsen, waren erstmal ein halbes Jahr so, dann haben wir mehr Leute eingestellt, und dann war, glaube ich, schon auch die Verleihung von dem im Jahr, wann waren das dann? 22, wann haben wir aufgemacht? 22, Ende 23. Und dann war 24 schon die Verleihung relativ früh, deswegen war da auch jetzt keine Erwartung da. Und dann haben wir natürlich immer ein bisschen mehr Gas gegeben, noch so mehr, waren auch mehr Mitarbeiter, muss man auch dazu sagen. Und dann kam das in diesem Jahr dann.
Auch tatsächlich eine von den ausgelutschten Fragen, deswegen eigentlich stelle ich sie nicht mehr oft, aber interessiert mich jetzt heute doch wieder. Wie war es für dich? Ab dem Zeitpunkt musstest du ja fast damit rechnen.
Tatsächlich kam schon eine E-Mail 3 Wochen vorher oder sowas. Auf dem Montagnachmittag, so ganz random. E-Mails aufgemacht, einfach so, macht man ja heutzutage hier alle 5 Minuten mal nachgucken, und dann stand auf einmal Einladung da zur Verleihung. Und dann war eigentlich relativ klar, weil wir jetzt nicht so regional arbeiten, dass man irgendwie einen Grünstern, sage ich jetzt mal, bekommen würde. Und das ja jetzt auch nicht irgendwie so nach außen tragen. Das heißt, dann war eigentlich das relativ schnell klar, ja. War auch relativ früh, ich war auch überrascht, dass das so früh kam mit der Einladung, aber dann hat natürlich gefreut in dem Moment.
Jetzt habt ihr hier das Restaurant aufgemacht, Ende 2023. Tatsächlich ohne Investor, soweit ich weiß.
Ja.
Das heißt, ihr habt eigenes Geld zusammengekratzt und das von der Familie.
Ja.
War schwierig, sie zu überzeugen?
Die haben an einen geglaubt eigentlich, ja. Die fanden das gut, was man vorher gemacht hat. Deswegen voller Support.
Aber es schafft ja auch Freiheit, oder? Also mit Investor finde ich es immer, kann ich mir auch vorstellen, dass es schwierig ist.
Ja. Also deswegen, das wäre jetzt, wir hatten schon mal die eine oder andere Anfrage hier, ob man sich denn auch sowas vorstellen könnte woanders. Also in Deutschland, sage ich jetzt mal so, dann aber eigentlich nicht.
Nee. war aber wieder bestimmt eine Challenge. Du hast ja vorher gesagt gehabt, so richtig, du kommst ja nicht aus der Gastro. Das heißt ja, wenn du hier eine eigene Küche reinplanen musst, ein eigenes Restaurant, die ganze Abläufe, ist ja eine neue Herausforderung gewesen.
Absolut. Manche Sachen waren natürlich auch schon, manche Sachen waren hier schon so gegeben in dem Restaurant, da konnte man dann nicht mehr, wir wollten jetzt auch nicht alles großreißen. Deswegen haben wir so ein paar Sachen auch am Anfang übernommen, und es hat sich auch nochmal einiges jetzt so in der Zeit getan. Quasi Umbauten oder hier oder da mal einen neuen Kühlschrank eingebaut oder sowas. Also wir haben ja schon viel am Anfang gemacht, gerade so von den Interior-Wänden und sowas, aber sonst waren auch schon ein paar Sachen drin, so ein Grundstock an Infrastruktur in der Küche.
Wir sitzen hier gerade mitten im Restaurant. Magst du das mal beschreiben? Weil es ist ja tatsächlich nicht viel. Und ich frage mich ehrlicherweise, wo ihr das ganze Zeug lagert. Weil hier hast du ja, weiß ich nicht, was wird das sein? 40, 50 Quadratmeter? 60 50 vielleicht?
50 so, 50. 50.
Ja? Genau. Beschreib mir, wie schaut's aus?
genau, man kommt ja quasi vorne rein. Da kann man auch quasi noch das Ganze aufziehen. Dann ist hier am, quasi, wenn man am Tresen sitzt, den man ja direkt vor sich hat, wenn man reinkommt quasi, haben wir so circa 9 Plätze. Dahinter ist direkt die Küche auch, also Vorbereitungsküche wie auch Küche abends im Service. Eine kleine Spülküche noch in der Küche. Und dann geht man quasi an dem Tresen vorbei in den Gastraum. Haben wir nochmal 6 Tische. Und der Pass, der warme Pass, sage ich jetzt mal, mit den Wärmelampen von oben und sowas, der ist quasi wie auch so in den Gastraum reingebaut. Das heißt, die Gäste haben da auch immer einen schönen Blick drauf, und es hat quasi was wie so eine offene Wohnküche, sage ich jetzt mal. Sind wir wieder beim Thema Wohnzimmer. Und wir haben hinten noch auf dem Hinterhof noch ein ganz kleines Lager mit ein paar Kühlschränken, da Glasflaschen, Trockenlager, sowas alles, müssen natürlich dann dementsprechend am Tage da oft nach hinten und die Sachen holen, und sonst guckt man hier halt, wo kann ich noch was einbauen, wo kann ich noch irgendwie den Platz nutzen und Stauraum haben, aber auf der anderen Seite holt man sich dann auch erst gar nicht so viele Sachen ins Haus, die dann nie benutzt werden, deswegen limitiert vom Stauraum, aber auf der anderen Seite dann auch Sachen immer nur so viel da, wie man aktuell braucht.
Kommt es oft vor, kann ich mir vorstellen, dass, sag ich mal, an der Bar die Leute miteinander so ein bisschen ins Gespräch
kommen? Ja, genau, bist ja dann heute Abend auch. kommt man auf jeden Fall. Also man sitzt ja sehr nah, aber schon relativ nah beieinander dann auch an der Bar. Das heißt, wer da auch interessiert dran ist, kommt da eigentlich relativ schnell ins Gespräch auch.
Wenn man über euch so ein bisschen liest, dann werdet ihr ja schon, sag jetzt mal, in diversen Artikeln, Blogs, was man so findet, überall ja ein bisschen in die höchsten Ton gelobt, wie von fast immer ausgebucht, eigener Stil, geht seinen eigenen Weg, keine opulenten Teller wie sonst in Deutschland. Oder man liest auch, du hast das Talent für mehr. Traust du dir mehr zu?
Ja, sollte man immer irgendwie, denke ich mal, so sich immer von Tag zu Tag verbessern wollen. Das ist auch so unser Ziel hier, also in allen Belangen, vom Küche, vom Service, von der Atmosphäre her, sind wir da aber uns auch immer treu geblieben, sage ich jetzt mal. Also ich meine, das ist ja auch ein bisschen inflationärer Begriff, sage ich jetzt mal, dass man irgendwie locker ist oder sowas im Restaurant und dann im Endeffekt war man auch schon mal hier und da und dann denkt sich, okay, also wenn das locker sein soll, dann weiß ich auch nicht. Aber hier ist es schon sehr, auch alleine der Gegebenheiten auf dem wenigen Platz. Und dann haben wir hier 24 Gäste am Abend und 9 Leute, die hier arbeiten. Also das ist zwangsläufig laut, da kann man auch Schallschutzdinger bis sonst wohin bauen. Aber es wird laut sein, wir haben auch Musik am Abend noch und so. Also ja, da wollen wir uns auf jeden Fall treu bleiben, dass wir jetzt hier nicht irgendwie steifere Atmosphäre haben und sowas. Aber natürlich sehr professionell auch und sehr mit hohem Anspruch an allem. Essen wie auch Gas geben etc.
Aber stört ja auch nicht den Gästen, dass es laut ist. Also man weiß ja so ein bisschen, auf was man sich einstellt.
Ja, also seltenst. Seltenst kriegt man dann mal. Man kann ja auch leiser machen. Wir sind ja jetzt auch nicht die, die sagen, nee, also weil wir können ja verschiedene Boxen hier laut und leiser machen. Das heißt, wir machen dann auch leiser und nicht jetzt so, nee, das gehört zum Konzept oder so. Das hatte ich auch schon mal als Gast erlebt. Oder, ja, nee, da stellt man schon individuell drauf ein.
Würdest du, die Frage jetzt wirklich konkret, würdest du dir 2 Sterne zutrauen?
Also von den Essen und Produkten her, Sachen, die wir so nehmen, schon. Es gehört natürlich auch eine gewisse Konstanz dazu. Wir verändern auch relativ viele Gerichte oft. Also da kommt jede Woche irgendwie was Neues rein. Deswegen ist es natürlich auch nicht so, dass wir hier irgendwie Testkitchen ewig lange machen, bis wir dann irgendwann mal sagen, okay, das machen wir jetzt und dann haben wir ein Menü für 3 Monate oder so. Das wäre jetzt auch nicht so meins. Weil jeden Tag das Gleiche machen, ist jetzt auch nicht so meins. Und dadurch kommt natürlich schon mal ein bisschen was rein und vielleicht kommt auch mal was rein, wo man sagt, okay, das, da kann man noch das und das machen oder ist vielleicht ein bisschen zu scharf oder weil wir machen auch viel mit Schärfe. Aber sonst sage ich jetzt mal, hätte man dann natürlich schon Lust drauf. Also wenn man jetzt jeden Tag besser werden will und dann das nicht irgendwie mal so hat als persönliches Ziel, sage ich jetzt mal. Aber spielt halt im Endeffekt viel mit rein und ist jetzt auch nicht alles. Wir sind froh, dass wir hier voll sind jeden Tag, dass viele Gäste Spaß haben, dass die Gäste hier glücklich rausgehen und darauf kommt es jetzt aktuell erstmal an.
Was ich ja total spannend und witzig finde, ich habe im Vorfeld mich mit einigen Köchen auch über das ganze Thema autodidaktisch unterhalten. Die können sich das ja alle so gar nicht richtig vorstellen, ja. Wie man autodidaktisch quasi zum eigenen Stern, also wirklich den Weg so weit gehen kann. Aber es ist ja am Ende das nichts anderes, würde ich jetzt sagen, wie du hast ja das Wissen woanders hergeholt.
Ja, würde ich auch so sehen. Also ja, hab mir dann viel selber beigebracht oder hier und da geguckt erstmal und dann das irgendwie ausprobiert und so. Also ja, ich meine, wir haben ja auch einen Azubi hier. So, wenn ich das jetzt so vergleiche, was man so für Sachen ausprobiert und dann Trial and Error, sage ich jetzt mal, dann ist ja auch, kriegt man das am Ende irgendwie auch hin. Man braucht halt einen Einblick mal auch in professionelle Küchenabläufe. Aber dann, ja, hat sich das so ergeben irgendwie.
Wie sind deine Erfahrungen? Wie wirst du von anderen Köchen wahrgenommen, angenommen? Ist das irgendwie was anders? Oder 1:1?
Bisher jetzt gleich? Nicht negativ oder sowas, ja.
Okay.
Also, aber meistens sogar mit sag ich jetzt mal, Anerkennung dafür, dass man das so gemacht hat, ohne klassische Ausbildung, sage ich jetzt mal.
Jetzt habe ich ja gerade vorhin gesagt, dass man über dich schreibt, du hast deinen eigenen Stil und ja auch gar keine opulenten Teller. Ich glaube, ich wäre auf dem Tisch auch wenig Platz dafür dann oder vorne auf der Bar ja auch. Wie würdest du sagen, ist der Stil hier im Lumi?
Schon sehr fokussiert so auf 1-2 Produkte pro Teller, sage ich jetzt mal, und da dann wenig drumherum. Also wir versuchen schon so ein bisschen das Hauptprodukt so in den Fokus zu stellen und dann wenig Gebastel. Also weiß ich nicht, wir machen jetzt nichts mit Kressen oder sowas. Da irgendwelche Straßen bauen oder sowas auf dem Teller. Also sondern eher irgendwie versuchen, das Ganze Einkaufsgeld, sage ich jetzt mal, in das Produkt zu stecken und dann das so puristisch wie möglich auf den Teller zu bringen. Und bin auch ein Freund von relativ kleinen Tellern, sage ich jetzt mal. Ja, so ist so ein bisschen der Stil, sehr saisonal, also jetzt nicht unbedingt regional, da würde ich eher mal so Europa sehen als Region, aber sehr saisonal, also viele Sachen, die es wirklich auch nur ganz kurz gibt, bauen wir dann ein, viele Sachen auch hier aus der Region, die es kurz nur gibt, gerade so Pilze, Gemüse, Obst, sowas und sonst versuchen wir schon so die besten Sachen ranzukriegen, sage ich jetzt mal. Wenn es geht, dass man da persönlich sogar direkt Kontakt hat, dann gerne auch so. Wenn nicht, haben wir auch gute Partner quasi, mit denen man dann auch Sachen beschafft oder dann auch guckt, wie komme ich an das mal ran oder sowas. Und dann ja, versuchen wir, den bestmöglichen Produkte quasi den Gästen zu präsentieren am Abend.
Jetzt, wenn wir mal einen Blick so ein bisschen auf die aktuelle Karte werfen, zumindest auf die, die online steht. Ist, ja. Vielleicht hat sich es auch wieder gewechselt. Bleiben wir mal dem Gericht, das ich mir jetzt rausgefischt habe. Du kannst mir sagen, ob es das noch gibt aktuell oder nicht. Ja. Wahrscheinlich bis die Folge raus ist, nicht mehr. Tomate, Ingwer, Sancho?
Ja, gibt es nicht mehr. Ist Tomate quasi schon, gibt es quasi noch Tomaten natürlich, aber jetzt nicht mehr die Tomaten, die wir wollen und die waren. Das heißt, ja, die ist schon over jetzt.
Nichtsdestotrotz, warum passt die Kombination so herrlich zusammen? Und was hast du draus gemacht?
Es sind quasi alles Sachen, die in einer quasi zusammen Saison hatten. Also wir hatten frische Sancho-Beeren und Blätter. Frische Tomaten, klar, und frischer Ingwer. Und da haben wir die Tomaten quasi nur leicht mariniert mit ein bisschen Tomatenwasser, was ein bisschen aromatisiert war und reduziert war mit Ingwer und Shiso. Shiso auch wiederum regional, also wir bekommen den dann regional in Saison. Und dann gab es dazu noch ein Ingweröl und eingelegte Sancho-Beeren, Sancho-Blätter. Genau. War ein relativ kleines Gericht. Also wirklich eine Mini-Schale, so ein Snack am Anfang mit. Ja, hat nochmal so ein bisschen den Sommer quasi präsentiert.
Kann man es einfach daheim auch irgendwie was in eine Kombi draus machen?
Ja, klar.
Wie funktioniert's?
Also Tomatenwasser habe ich gesehen, kann man ja bei dir nachschauen, wie das funktioniert. Dann das einfach nochmal ein bisschen ziehen lassen mit frischen Shiso-Blättern, frisch aufgeschnittener Ingwer. Wir hatten da noch ein bisschen Koriandersaat drin, Shiso-Blätter und dann Tomaten, das waren relativ große Ochsenherztomaten, die haben wir dann natürlich schön irgendwie in Form gebracht, dass es auch in den Teller passt, die da kurz ein bisschen mit mariniert, dann zum Schluss Tomatenwasser ein bisschen mit angegossen, ja, ein paar Tropfen von dem Ingweröl drauf, Ingwer einfach, gut, was heißt einfach, vakuumieren, aber kann man ja wahrscheinlich auch das Rapsöl erhitzen einfach. Ingwer rein, mal eine Stunde ziehen lassen, dann passieren. Oder über Nacht nochmal in den Kühlschrank und dann passieren. Und dann haben wir das quasi, gut, Sancho wird vielleicht ein bisschen schwierig, muss man dann vielleicht auf den Supermarkt zurückgreifen, einfach ein bisschen gemahlenen Sancho-Pfeffer drüber und dann kann man sich da auch eine große Bowl draus machen, schmeckt auch.
Was macht für dich den Reiz vom Sancho-Pfeffer aus? Also ich finde ja witzig, der bitzelt ja so gefühlt ein bisschen nach auf der Zunge.
Ja, genau. Also das finde ich ganz interessant. Bin auch selber großer Liebhaber der chinesischen Küche, sage ich jetzt mal. Und beim Sancho auch dieses Britzeln, dieses bisschen leicht Zitrus-Aroma-artige. Wir haben auch jetzt viele Zitrusfrüchte im Menü. Passt das auch immer sehr gut. Und ist nochmal so ein bisschen was Besonderes. Also kitzelt nochmal ein bisschen was raus.
Bei welchen Gerichten lässt er sich noch gut hernehmen? Oder gibt es was, wo er sich immer eigentlich gut eignet?
Roher Fisch finde ich auch sehr gut mit Sancho. Wir werden es jetzt wahrscheinlich heute Abend auch im Dessert haben. Und sonst gibt bestimmt Sachen, wo es jetzt nicht so passt, bei so deftigen Sachen, wo es dann irgendwann nicht mehr rausschmeckbar ist. Also wir machen das schon sehr fein. Aber sonst passt es eigentlich immer sehr gut.
Okay. Also ich versuche immer auch ein bisschen dem Menschen, sag jetzt mal, oder jedem, der zuhört, das Kochen wieder nahe zu bringen. Also jeder, der so ein bisschen interessiert hat oder das anfangen will, sich daheim hinzustellen, sag jetzt mal, und einfach mal wieder drauf loszukochen. Bist du der Meinung, dass mehr Menschen eigentlich das Zeug hätten, wieder zu kochen, oder dass wirklich in jedem so ein kleiner Koch eigentlich steckt, man eher nur wieder aufgeweckt werden müsste?
Im privaten Rahmen? Ja, gute Frage. Also, wenn man jetzt wirklich Interesse daran hat, das muss natürlich irgendwie gegeben sein, dann denke ich mal schon mal, hat jeder schon mal irgendwie ein bisschen Talent, sich ein paar Sachen zu machen. Aber da muss auf jeden Fall Interesse da sein, sonst ist es, glaube ich, schwierig auch.
Kannst du dich noch an dein erstes Fine-Dining-Gericht so richtig erinnern?
Was ich gegessen habe?
Ja, was du gegessen oder gemacht hast.
Gemacht weiß ich nicht ganz genau, da war irgendwie viel gegessen. Also es gibt natürlich so ein paar, ich denke, auch wenn man jetzt so auf Restaurants zurückblickt, gibt es so ein paar Sachen, wo man irgendwie, das toll war irgendwie der Abend, aber eigentlich das Beste ist, wenn sich natürlich ich in dem Fall als Gast oder generell Gäste an genaue Gerichte erinnern können noch, ne? Dass das so in Erinnerung bleibt. Das waren mal bei mir auch so Tomatengerichte von Alain Passat in Paris, die dann so sehr prägnant in Erinnerung bleiben oder auch so die Geschmäcker davon, dass man sich dann so ein bisschen Referenzen bildet, weil man weiß ja am Anfang jetzt auch nicht, was ist jetzt eigentlich eine sehr gute Tomate? Also was unterscheidet jetzt eine sehr gute, wo man sagt lecker und was gibt's dann noch? Also muss man sich natürlich irgendwo angucken, okay, wer hat dann irgendwie die besten Gemüsesachen? Und dann geht man da mal essen und guckt so, okay, so könnte das also dann im Bestfall noch schmecken. Und da hat man so ein paar Gerichte, ich war auch mal im Essigbrätlein in Nürnberg, das ist mir irgendwie auch noch sehr in Erinnerung. Aber sonst so explizit, das erste weiß ich auch nicht mehr.
Bei Tomaten, ich glaube, es gibt ja so eine, vielleicht liege ich jetzt auch falsch und verwechsel das mit Erdbeeren, aber ich glaube, das sind Tomaten. Es gibt doch da auch so eine ganz schweineteure Tomate.
Amela-Tomate.
Ja, kann sein. Teuerste Tomate oder whatever.
Hatten wir auch hier schon öfter.
Ja, ist sie das Geld wert?
Ja.
liest mir ja auch unterschiedlichste Sachen drüber.
Also die Frage ist ja immer im Endeffekt, ist es das Geld wert? Wer entscheidet das denn so? Also ob die Gäste das dann so annehmen und so, ich sag jetzt mal zum Beispiel die ganzen japanischen Früchte. Die sind ja auch sehr lecker, super lecker. Ich mag die auch gerne. Aber im Endeffekt kosten die natürlich auch viel alleine der Form wegen, der Präsentation wegen, werden dann da versteigert in Kisten etc. Wenn man das jetzt auf den Teller bringt hier, dann sieht der Gast das ja erstmal nur nicht, hat das Stück vor sich und probiert dann eine Miyazaki-Mango, die natürlich super saftig, super lecker ist, aber im Endeffekt kostet eine Mango 50 Euro. Und dann hat man eine sehr gute Mango aus Indien oder so, die kostet dann vielleicht 5, 6. Und der Unterschied ist vielleicht sehr gering, aber der Unterschied des Preises ist natürlich schon immens. Also da ist natürlich, ist einem das jetzt wert oder nicht? Oder kann man dem Gast das dann auch so rüberbringen, dass das jetzt so teuer ist im Einkauf? Ist ein bisschen die Frage.
Muss man es den Gast rüberbringen?
Die Früchte?
Ja, sag jetzt mal die Wertigkeit.
Nee, aber irgendwann wäre ja klar, dass dein Gast sagt, okay, zum Schluss gab es noch ein Stück leckere Mango, aber dass die natürlich im Netz runterhängt und dann jeden Tag geguckt wird und dass sie nicht abfällt und alle Mangos von dem Baum abgeschnitten werden, dass nur noch eine da ist und der ganze Geschmack da reingeht, da ist natürlich viel Handarbeit dahinter. Die werden dann kriegen dann kleine Segel vor, dass die Sonne nicht drauf scheint, die kleine Druckstellen haben, nicht braun werden von der Sonne etc. Also im Endeffekt kostet das natürlich alles Geld und die Arbeit Geld, aber ob der Gast dann auch bereit ist, das zu bezahlen, ist dann was anderes. Bei der Amela-Tomate schmeckt man das schon, also ich habe auch schon mal so Leute, die das noch nicht probiert hatten, also jetzt nicht Gäste hier dann so, sondern mal so einen Vergleich gemacht, machen wir die Augen zu, probieren wir die Tomate und die und sagt mir dann, welche jetzt diese Amela-Tomate ist. Also man schmeckt das schon, ja.
Und du hast Spaß dran, oder?
An so Produkten genau. Auch. Ja, auf jeden Fall. Gibt es nicht so viele von leider, also die dann so exklusiv sind, im europäischen Raum, sage ich jetzt mal, außer es hat dann regional Saison, also wir haben ja auch tolle Tomaten hier, ja, ich habe Spaß daran. Ne?
ich glaube, es ist so ein bisschen die Zeit gekommen, jetzt wo die Folge raus ist, Mitte November ungefähr, wo wir das erste Mal dieses Jahr das Weihnachtsthema ein bisschen aufmachen dürfen. Ich glaube, ihr bei jedem zu Hause fängt es so ein bisschen zum Rattern an. Was gibt es Weihnachten, sag jetzt mal, als Menü, als Gericht, was kommt auf den Tisch? Dementsprechend frage ich dich jetzt auch im Hinblick, wenn man wirklich für seine 4-6-köpfige Familie Weihnachten mal was wirklich ein schönes 3-kleines Gänge-Menü zaubern möchte, was würdest du raten?
Ich habe früher den Fehler gemacht, dass ich dann immer Riesenmenüs gemacht habe, wo man quasi eigentlich nicht am Tisch saß, sondern dann immer wieder in der Küche war. War ja auch toll für die anderen, toll für einen selber auch, weil ich konnte natürlich Weihnachten dann auch aus den Vollen schöpfen und einkaufen, was ich wollte. Und da hat man mal irgendwas mit einer Königskrabbe gemacht oder sowas. Aber so die letzten 2-3 Jahre machen wir eigentlich zu Hause, dass ich gar nicht koche, sondern alle anderen, jeder so ein Gericht macht. Und da kann man, dann gibt es bei uns jetzt auch wenig, dass wir da sagen müssen, es muss immer Ente sein oder wie auch immer, sondern da kann man eigentlich immer frei wählen. Ich würde am besten irgendwas machen, was man gut vorbereiten kann. Also können, war jetzt in letzter Zeit bei uns auch so, dass es jetzt nicht so à la minute Gerichte sind, sage ich jetzt mal.
Zum Beispiel, was würde sich anbieten zum Vorbereiten?
Eine schöne, was hatten wir letztes Jahr? Ich glaube, da hatten wir sogar eine Art Bœuf Bourguignon gemacht. Und danach eine Apfeltart und als Vorspeise eine Suppe. Also ganz schön vorbereitet.
Genau, kommen dann. Auf was kommt's an? Ich quäl dich jetzt ein bisschen.
Gute Produkte wieder im Endeffekt. Ne? Also ein schönes Rindfleisch, was man gut schmoren kann. Schöne Äpfel, schöne Vanille bei der Tart. Da habe ich dann auch ein bisschen Hilfsarbeit noch geliefert. Aber ja, sonst einfach gute Sachen einkaufen.
Muss man beim Schmoren auf irgendwas aufpassen?
Das ist ja irgendwie auch das Schöne natürlich, dass man das vor sich hin lassen, köcheln lassen kann. Ja, muss man auf irgendwas aufpassen. Ein bisschen natürlich im Blick haben. Zu Hause kochen wir auf Gas. Da ist natürlich auch schnell mal, dass da irgendwie was anbrennt. Aber sonst, ja. Funktioniert das eigentlich immer ganz gut.
Und du hattest komplette freie Hand, sag ich jetzt mal, als du kochen musstest, produkttechnisch.
Ja.
Wo hast du dann damals, also da hast du, weiß ich nicht, ob du ein Lieferantennetzwerk schon gehabt hast oder nicht, aber woher würde, wenn du es jetzt nicht hättest, wie wärst du in die Produkte gekommen? Weil ich sag jetzt mal, in jedem...
Ja, wir haben das oft hier auch die Frage von, also privat, von Gästen dann, die uns dann auch fragen, ob wir da rankommen würden oder sowas. Ich sag mal so, im Endeffekt geht natürlich alles irgendwie. Und sonst ist das viel Recherche. Also viel Recherche, wer bietet irgendwie was an. Nachgucken hier oder auch mal direkt jemand anschreiben. Manche antworten dir auch nicht. Manche sind so klein, dass die dann auch denken, wahrscheinlich, wenn man irgendeinen französischen Bauer anschreibt, der, wo man auch weiß halt, dass der jetzt nicht über einen Großmarkt in Frankreich geht, wenn man dem anschreibt, ob die einem was zuschicken können. Genau, kriegt man mal keine Antwort, mal ja, wir arbeiten beispielsweise jetzt viel mit Zitrusfrüchten aus den Pyrenäen zusammen. Das heißt, da kriegen wir dann per Post ein Paket. Die sind auch darauf spezialisiert, dass sie das selber quasi alles vermarkten und verkaufen. Das läuft dann so und das ist halt auch Recherche irgendwie. Da man dann sagt, ja, Yuzu, Europa, woher? Und dann muss man sich da irgendwie schlau machen. Und dann würden die wahrscheinlich auch sogar einer Privatperson was schicken. So.
Zitrusfrüchte sind aber schon ein Thema bei dir, oder?
Ja, sehr weil, großes.
Nimmst du gerne her.
Ja, sehr große Zitrus-Fan. Da gibt es dann auch jetzt von denen beispielsweise so viele 200 Sorten und dann will man mal die eine oder andere haben, die ist dann aber erstmal anderen Leuten vorbehalten. Dann muss man halt sagen, okay, dann bestelle ich halt jede Woche irgendwie, damit man irgendwann mal in dem Kreis ist, dann der, die auch Sachen kriegen können, wo es noch weniger von gibt. Ja. Aber ich bin jetzt sehr großer Zitrus-Fan und jetzt auch froh, dass die Saison beginnt und man auch ein bisschen was Buntes wieder hat und sowas.
Jetzt nutze ich die Chance, damals in der Folge mit dem Stefan Meyer war das, hatte ich schon gefragt, wir wussten es beide tatsächlich nicht. Es kam zwar dann die ein oder andere hilfreiche Reaktion auf Instagram rüber, aber wenn du, sag jetzt mal, ein bisschen Zitrus-Experte bist, für was nehme ich die schwarze Zitrone her?
Diese kleinen Lomi-Limetten?
Ja, genau. Wir hatten, fermentierte Limetten, glaube ich, sind sehr.
Ja, genau, wir hatten die auch, die werden ja viel in Gerichten mitgekocht, beispielsweise jetzt in der persischen Küche und dann nimmt man die wieder raus. Wir hatten das auch und haben dann quasi den Abrieb so ein bisschen genommen oder hatten daraus auch mal schwarze Jusus gemacht und die dann getrocknet und die dann drüber gerieben quasi oder mit der machen da viel mit so kleinen Reiben und dann die Zeste runter. Ja, sowas haben wir gemacht. Jetzt ein leichtes, bitter, würziges Zitrusaroma nochmal drauf.
Jetzt nutze ich gleich die zweite Chance, quasi eine Hörerfrage. Zumindest eine Frage, die auf Instagram gerade im Moment so ein bisschen unbeantwortet blieb. Viele haben jetzt haben wir Mitte Oktober, Anfang Mitte Oktober, haben unreife Feigen am Baum noch hängen. Was würdest du damit machen? Weil das tatsächlich eine Frage ist, die jetzt öfters kam, so quasi, hey, ich habe hier noch einen Feigenbaum, die sind unreif, was kann ich noch draus machen? Hast du eine Idee?
Unreife Feigen würde ich jetzt erstmal vielleicht dein Denken nochmal einsalzen. Theoretisch könnte man, also haben wir jetzt auch noch nicht so verarbeitet, aber wenn wir jetzt jemand die hier hinbringt und sagt, nimm mal, dann würde ich mal gucken, was für eine Konsistenz die haben, werden ja wahrscheinlich noch relativ hart sein. Die vielleicht mal dünn aufschneiden, probieren, wenn nicht nochmal ein bisschen einsalzen, wie so eine Art Umeboshi vielleicht. Oder halt kleinschneiden, auch mit Salz vakuumieren und dann gucken, was da für ein Saft rauskommt, dass man den vielleicht irgendwie in der Vinaigrette oder sowas verarbeiten kann. Sowas in der Art. Sonst aber sehr spannend Feigen. Also wir haben auch Feigen aktuell im Menü oder Feigenblätter auch sehr spannend. Ja.
Auch was du gern hinnimmst?
Feigen? Ja, sehr gern.
Was machst du draus?
Wir haben jetzt aktuell, soll ich es jetzt vorab nehmen?
Kannst du.
Wir haben jetzt aktuell quasi als Petit Four, sage ich jetzt mal, eine französische Feige. Die ist mit einem japanischen Rohrzucker leicht so 5-6 Mal hintereinander quasi karamellisiert. Und dann gibt es da noch geröstetes Feigenblattpulver zu. Und dann nimmt man die an so einem kleinen Stäbchen quasi so als One-Biter.
Darfst du noch was vorwegnehmen? Ich habe bei dir in der Karte, ich hoffe, in dem Fall hoffe ich, dass es noch drauf ist, gelesen, weil ich auch gelesen habe, dass es fantastisch schmecken soll. Brioche à la Croissant.
Ja.
Ist noch drauf?
Ist noch drauf.
Bin ich gespannt. Ja. passt aber jetzt vom Lesen her erstmal gar nicht so zusammen. Brioche, Croissant?
Ja, ist so eine Mischung, wie so eine Art, eigentlich sage ich jetzt mal, Blätterteig. Ist nicht ein ganz korrekter Blätterteig, sage ich jetzt. Deswegen haben wir es so ein bisschen Croissant genannt, aber halt nicht süß. Also eine Mischung aus Brioche und Croissant. Der Franzose würde jetzt wahrscheinlich sagen Brioche feuilleté, aber ist es auch nicht ganz. Aber lass dich überraschen. Auf jeden Fall würden wir öfter gefragt, ob wir nicht eine Bäckerei aufmachen wollen, dass man die dann da bekommen würde.
Wenn ihr so oft gefragt wird, wie geht's perfekte Brioche, da bin ich tatsächlich noch ein bisschen auf der Suche, von der Rezeptur her, dass das gut gelingt.
Wir haben jetzt ja relativ viel Butter drin, gar kein Ei, genau, Tag wird auch eingefalten wie so ein klassischer Blätterteig. Vorher hatten wir auch mal ein eher klassisches Brioche, sage ich. Da war aber auch relativ viel Butter drin. Also haben wir immer so ein bisschen geguckt, okay, wie können wir es noch mehr Richtung, sage ich jetzt mal, buttrig machen. Irgendwann läuft dir das natürlich aus, dann das ist dann too much. Das muss man sich so ein bisschen rantrauen. Sonst verschiedene Ofeneinstellungen mit Dampf, ohne Temperatur hoch, runter. Also muss man sich schon so ein bisschen reinfuchsen, sage ich jetzt mal.
Aber Ei braucht man anscheinend gar nicht so viel.
Nee, da haben wir quasi nur als Glasur dann nochmal drauf.
Okay. Ja. Croissant hast du schon mal selber auch gemacht? Komplett Croissant? Glaube ich, ist gar nicht so einfach, oder?
Croissant haben wir schon mal das gemacht. Nee. Ich glaube, wir haben mal aus dem Teig dann so Croissants, also im Prinzip könnte man den Teig dann auch einfach so als langes Dreieck schneiden und dann einrollen. Das haben wir auch schon mal gemacht, aber nur so für Personalessen oder so, dass wir dann noch Teig über hatten und dann haben wir ein paar Croissants gemacht. Sonst aber bin ich jetzt auch nicht der große Backfan, muss ich auch ehrlich gesagt sagen.
Okay, wer ist bei euch fürs Backen zuständig?
Immer unterschiedlich, also es wird immer so ein bisschen weitergegeben. Gab ja auch schon einige personelle Wechsel hier, sage ich jetzt mal, und dann hat der eine das übernommen und dann weitergegeben. An den nächsten, jetzt gerade macht es beispielsweise unser Küchen-Azubi auch sehr gut, kommt man dann irgendwie irgendwann rein. Gibt es auch so feste Zeiten, wann wir damit einfangen, dann müssen die gehen, das ist einer der ersten To-Dos, sage ich jetzt mal am Tage. Dann geht das und dann kommt das in den Ofen und dann. Ja.
Zum Schluss jetzt, ich habe es ja zurzeit ein bisschen so mit dem Thema unnützen Wissen und wir haben die letzten Folgen ja so ein bisschen Guide Michelin Themen angeschaut, wahr oder falsch, also waren ein paar witzige Geschichten dabei. Diesmal gibt es was anderes für euch. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht bei der Recherche nach witzigen Gesetzen, die es tatsächlich auf der Welt gibt, im Gastrobereich. Bin mal gespannt, wie du das siehst. In Frankreich wurde nämlich beispielsweise 2011 per Erlass Ketchup in Schulen und Unimensen weitgehend verbannt. Die Cafeterias dürften den Tomatenketchup nur noch einmal pro Woche zu Pommes anbieten. Zu traditionell französischen Gerichten ist er komplett untersagt. Wie siehst du es?
Würde mich erstmal interessieren, aus welchem Aspekt, aus dem, dass man jetzt irgendwie in französischen Gerichten Ketchup unterbringt, das eigentlich nicht passt, oder aus dem gesundheitlichen Aspekt, dass irgendwie die Kinder nicht so viel Zucker sollen. Sonst bin ich jetzt ja erstmal kein Fan von Verboten, aber
ja. Bei mir damals in der Schule, es war zu meiner Zeit noch so, es gab ja auch so diesen klassischen Hauswirtschaftsunterricht und die Lehrkraft hat tatsächlich mal gesagt, Ketchup ist Geschmacksvernichter. Würdest du es unterschreiben? Also es klingt mir immer noch so, tatsächlich so im Hinterkopf.
Kommt drauf an, wozu. Ne? Also wenn man jetzt, weiß ich nicht, eine Pommes mit Ketchup, mehr geht ja eigentlich nicht. Ne?
Ja, aber viele machen es ja tatsächlich irgendwo überall mit
dazu. Nee, eigentlich gar nicht. Wir haben ja auch eigentlich gar keinen Ketchup im Einsatz.
Ja, bei deinen Dingen ja generell nicht, oder?
Boah, weiß ich nicht. Gibt es auch schon hier und da. Oder wenn ich jetzt ein klassisches Tartar essen würde, ist da ja wahrscheinlich auch ein bisschen Ketchup dran. So eine leichte Süße und sowas war.
Zurück zu Frankreich. Sie wollten damals tatsächlich, wollen damals, das ist nämlich seit 2011 tatsächlich in Kraft, die heimische Cuisine vor dem kulturellen Eindringling Ketchup schützen. Offiziell soll die Regel aber ungesundes Essen eindämmen und den ursprünglichen Geschmack der Speisen bewahren.
Ja, also eine Mischung aus beidem.
Aber ja, auch schon krass, was da alles ein bisschen reglementiert wird.
Ja, das meine ich ja mit dem. Also jetzt eigentlich kein Fan davon, sowas generell zu verbieten oder sowas.
Es gibt noch ein zweites witziges Gesetz, diesmal aus den USA. Allerdings ein bisschen mit Augenzwinkern, ich nehme schon mal ein bisschen vorweg. In Gainesville, der selbstgenannten Welthauptstadt des Geflügels, gibt es seit 1961 eine Stadtverordnung, die vorschreibt, dass frittiertes Hühnchen nur mit den Händen gegessen werden darf. Wie siehst du's?
Macht Sinn.
Also es ist tatsächlich offiziell
verboten. Also dass man das jetzt verbietet, nicht, aber generell frittiertes Fried Chicken mit den Händen zu essen, macht doch Spaß.
Ja, klar. Mit ausreichend Servietten.
Mit ausreichend Servietten. Halte auch nichts jetzt davon von so neuen Trends, dass alle mit Handschuhen essen.
Okay, gibt's das?
Ja, gibt's hier einige Läden. So. Ich glaube, das kommt auch, ich habe gar keinen TikTok, aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus irgendwie dem TikTok-Bereich. Man Pommes und Fried Chicken dann mit Handschuhen isst und Burger und so, dann kriegst du so Einweghandschuhe dazu. Weiß ich auch nicht. Also muss nicht sein, deswegen ja, verbieten, dass man es mit Besteck isst, nicht, aber sonst macht doch Spaß mit Händen, ja.
Ist mir tatsächlich neu. Also der Trend ist bei mir zum Glück noch ein bisschen vorbeigegangen, dass das mit den Handschuhen kommt. Ja, krass. Okay, muss ich für mich erstmal sacken lassen. Ihr könnt aber alle uns zuschreiben, was ihr drüber denkt. Aber im Verteidigung wird es hoffentlich keinen Einzug erhalten.
Nee. Ist mir auch wenig mit den Fingern. Ist ja vielleicht eher so ein bisschen molekular dann noch, ne? Dass man irgendwie was mit Handschuhen dann bekommt. So ein Erlebnis. Aber nee.
Nee. In Gainesville wurde das übrigens ein bisschen als PR-Gag erlassen, okay. Um Gainesville ins Gespräch zu bringen. Die Stadtverordnung ist augenzwinkern gemeint und es wurde 2018 sogar scherzhaft eine 91-jährige Touristin verhaftet, weil sie Hühnchen mit Besteck aß, nur damit der Bürgermeister sie feierlich begnadigen konnte und somit hat man ein bisschen die Esskultur mit Humor gefeiert. Ja. Aber ist erlassen.
Ja, krass.
Ja, Karl-Louis, Zeit ist schon wieder rum. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank.
Finde das tatsächlich auch total interessant, diesen Weg, den du da gegangen bist. Bin gespannt, wo es noch hingeht. Mit dir. Weil wenn man auch so ein bisschen die anderen Portale so durchliest, da bist du ja auch nicht so niedrig bewertet. Also es ist ja, da ist ja die Abstufung öfters noch mal ein bisschen feiner.
Ja.
Sag jetzt mal, zeigt der Weg auch schon nach oben. Das Rezept von dir gibt es dann wie immer auf der Flying Schlemmer Instagram-Seite oder auf der Website zum Download. Du hattest es gerade nicht mehr so auf dem Schirm, wenn ich dir...
Ja doch schon, aber ich hatte jetzt noch keins parat.
Brauchst du auch noch nicht, kannst du zuschicken. Das findet ihr dann zum Download. Und an der Stelle, weil wir auch gerade das Thema TikTok ein bisschen hatten und Instagram auch und ich weiß tatsächlich nicht, wie es im November, wenn die Folge raus ist, ausschaut. Tatsächlich habe ich mit Flying Schlemmer nur auf Instagram-Profil und natürlich dem Podcast. Also solltet ihr eins auf TikTok etc., Facebook eins finden, das ist definitiv nicht von mir, weil es spukt gerade eins rum. Genau, alles Fake-Profile, die einfach gerne melden. Instagram, the only one. Mehr gibt's nicht und mehr wird's auch nicht geben. Dass ihr da eben die volle Qualität habt. Wenn euch das Ganze hier gefällt, freue ich mich über eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Weißt du schon, welches Rezept es gibt?
Vielleicht machen wir die Tomate.
Vielleicht, lasst euch überraschen, ob es bis dahin gibt oder nicht. Wir verabschieden uns.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören. Und dann, ja, viel Spaß heute Abend im Restaurant.
Und ich hätte es heute fast vergessen. Schande über mein Haupt, wegen blöden Gesetzen oder so. Normalerweise ist das letzte Wort vor der Verabschiedung immer meinen Gästen. Ich gebe es jetzt trotzdem noch und dann verabschiede ich mich noch. Gibt es noch was, was du allen Gästen mitgeben willst?
Ja, geht in die Restaurants, habt Spaß. Fokus auf schöne Sachen und Produkte. Und ja, Gastro braucht jeden Support, würde ich
sagen. dann sucht euch mal raus, vielleicht auch für den ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag schon euer Restaurant und vielleicht im November findet ihr bestimmt auch noch das ein oder andere Nette in eurer Gegend. Und ja, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge. Weiter geht's aus der Nähe von Würzburg. Bis dorthin. Ciao, Servus und macht's gut.